Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Poff? Hallo Walter.
Hi Martin.
Hast du jetzt einen neuen Dresscode?
Ja, ich dachte an Senfgelb und die Ärmel kann ich mir auch gleich hochkrempeln.
Um loszulegen?
Ja, um es anzupacken. Ich denke, eine Sichtung steht bevor.
Ja, das ist wahr. Bevor wir zur Sichtung kommen, lass uns den Herrn bitten, unser Gespräch zu segnen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammenbringst. Herr, wichtige Themen müssen besprochen werden. So segne bitte unseren Verstand und erleuchte uns, damit das Gespräch den von dir erwünschten Verlauf nimmt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Weißt du, dass ich es interessant finde, wie diese Gespräche sich entwickeln? Ich glaube, dass manche die Vorstellung haben, dass wir wie Bücherwürmer dasitzen und Wort für Wort genau vorbereiten, was wir sagen wollen. Aber meistens haben wir nicht wirklich eine Ahnung, was wir sagen werden. Es ist mehr so, dass wir einfach hingehen und beten. Herr, es gibt so viel. Was sollen wir tun? Wie sollen wir diese Dinge herausfiltern? Und was ist für die Zeit, in der wir leben, unbedingt notwendig? Der Krieg wird definitiv hitziger. Manches davon ist von einer Natur, die man so nicht erwartet hätte, nicht wahr?
Ja.
Lass es uns versuchen, freundlich und trotzdem geradlinig zu sein, wenn es um diese Dinge geht.
Wir sind es nicht, die schneiden.
Nein, das Wort muss schneiden. Die Wahrheit muss schneiden und trennen.
Wenn wir jetzt das Wort bringen und auch das, was im Geist der Weissagung steht, dann soll das nicht rachelüstern sein.
Nein.
Sondern es wird, wie du schon vorher sagtest, in den Vordergrund gerückt, um eine Diskussion anzustoßen.
Genau. Wie üblich haben wir hier zwei Bücher. Sonst liegt meine Bibel hier, aber heute habe ich Zeugnisse für die Gemeinde mitgebracht. Ich möchte noch einmal etwas daraus vorlesen. Ich weiß gar nicht, wie oft schon. Es wird eine sehr interessante Situation geben und wir sprechen hier über vieles. Eines der Dinge, die ich gelesen hatte, war über die Rebellion von Korah. Wie ernst das war und wie desillusioniert Korah, Dathan und Abiram waren. Sie wussten nicht einmal, dass sie auf der falschen Seite standen. Und sogar nach Gottes Vergeltungsmaßnahmen, bei der sie verschlungen wurden, war das Volk immer noch überzeugt, dass das eine finstere Verschwörung von Mose war, um sie loszuwerden.
Ja.
Obwohl das völlig unlogisch war. Denn wie hätte er den Erdboden öffnen und sie verschlingen können? Und nur durch Fürbitte Mose wurde eine gewaltige Plage abgewandt.
Das zeigt dir, wie stark der Einfluss von Fehlinformationen sein kann.
Ja.
Welchen Band der Zeugnisse hast du da?
Martin, das ist Testimonies to the Church, Band 3. Für mich ist dabei spannend, dass sie einiges Interessantes über den Tadel der Kirche zu sagen hat und was das Problem dieser Leute war. Beispielsweise, warum sie so empört darüber waren, was Korah und seiner Rotte geschehen war. Sie sagt, dass das Denken der Leute völlig verwirrt worden war. Ihr Denken war gründlich mit Unzufriedenheit vergiftet worden und die Vorstellung war in ihren Köpfen so fest verankert, dass Moses und Aaron ohne Frage böse Männer waren. Man sieht, wie leicht die Menschen denken können, dass diejenigen, die für die Wahrheit einstehen und Sünde tadeln, in Wirklichkeit die Übeltäter sind, nicht wahr?
Ja, so ist es. Denn die, das tun, sind bei dem, was in der Welt geschieht, nicht so populär.
Richtig. Und dass sie für den Tod von Korah, Dathan und Abiram verantwortlich waren, von denen sie dachten, dass sie die Retter der Hebräer gewesen wären, indem sie eine bessere Ordnung der Dinge eingeführt hätten, wobei Lob die Stelle von Tadel einnahm. Ist das nicht interessant?
Ja.
Und Friede die Stelle von Ängsten und Konflikten eingenommen hätten. Und sie klagten sie an. Ihr habt das Volk des Herrn getötet. Nun, diese Geschichten wurden für uns und die Zeit, in der wir leben, aufgeschrieben. Und Menschen, die Dinge sagen, wie es Korah, Abiram und die anderen taten, sollten sehr darauf achten, wie sie diese Dinge angehen. Sie sagten hier auf Seite 360, Gott möchte, dass sein Volk diszipliniert ist und zu einstimmigem Handeln gebracht wird, damit sie es Auge in Auge sehen, eines Sinnes sein und gleich beurteilen können. Wenn man sich die gegenwärtige Kirche betrachtet, ist das doch unmöglich. Um diesen Zustand herbeizuführen, muss viel getan werden. Das fleischliche Herz muss unterworfen und verwandelt werden. Nach Gottes Plan soll es immer ein lebendiges Zeugnis in der Gemeinde geben. Am Ende von Seite 631 sagt sie, nach Gottes Plan soll sein Volk eine Einheit sein. Damit sie alle Auge in Auge sehen, eines Sinnes sein und gleich beurteilen können. Während gegenwärtig jeder Windhauch der Leere weht, sind wir da eines Sinnes?
Nein.
Nein. Das kann nicht ohne ein klares, deutliches und lebendiges Zeugnis in der Kirche erreicht werden. Das Gebet Christi war, dass seine Jünger einst seien, so wie er einst mit seinem Vater. Dann zitiert sie den Abschnitt der Bibel, in dem Jesus dieses besondere Gebet spricht. Martin, ich sagte schon von Anfang an und bin mir ziemlich sicher, dass du mir zustimmst, dass der einzige Weg, wie wir eines Sinnes werden können, wobei alle das gleiche Ziel haben, darin besteht, unser Denken und unsere Theologie auf die gleichen Kriterien zu stellen.
So ist es. Die Grundlage, in der wir verankert sind, sollte die gleiche sein.
Und deshalb muss die Bibel und der Geist der Weissagung unsere Grundlage werden. Alles, was davon abweicht, alles, was das verdreht und verzerrt oder dessen Richtung ändert, setzt den Zug auf ein anderes Gleis.
So ist es.
Alles Derartige wird zur Unstimmigkeit führen. Nur wenn wir uns mit der Bibel und dem Zeugnis zusammenfinden, können wir eins werden.
Es ist auch wichtig, dass der Teil, der besagt, zum Gesetz, vom richtigen Gesetz stammen muss. Das kann man nicht auf unechte Manuskripte gründen.
Das ist wahr. Wir hatten schon viel darüber gesprochen und das Thema Bibelübersetzungen bereitet vielen riesigen Kopfschmerzen. Mit den modernen Übersetzungen ist es unmöglich, einige unserer Lehren zu verteidigen.
Und sogar einige der Aussagen vom Geist der Weissagung. Das macht es so schwer.
Richtig. Nehmen wir einmal den zeitlichen Rahmen der Septuaginta. Der weicht erheblich von masoretischen Text ab. Auf welchen wirst du vertrauen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Der Geist der Weissagung stimmt mit dem masoretischen Text überein. Aber er ist bezüglich der Zeitspanne definitiv nicht in Übereinstimmung mit der Septuaginta. Also, ich weiß nicht, warum das so eine große Sache ist. So kompliziert ist es nun wirklich nicht. Aber bearbeiten wir diesen Bereich nicht weiter, weil das viele verstimmen würde.
Ja.
Sehen wir uns einige der anderen sehr wichtigen Themen an. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Nichts gegen die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Wir fahren mit diesem Studium fort und vermischen es wieder mit einigen Erfahrungen, die wir oder ich gemacht haben, um zu sehen, ob wir etwas Greifbares finden, auf das wir unseren Glauben bauen können. Das eindeutige Zeugnis, hervorgerufen durch den Rat des treuen Zeugen an die Laodicea, ist etwas, was nicht sehr populär ist.
Das stimmt.
Nein, denn wie wir gelesen haben, sagte Korahs Gruppe, nein, die ganze Gemeinde ist heilig. Macht bloß keinen Unterschied zwischen denen, die das tun und jenes nicht tun. Wir sind alle heilig. Wir sind alles Gottes auserwähltes Volk. Gott hat sogar die ganze Welt erwählt. Aber das bedeutet nicht, dass die ganze Welt ihn annimmt, nicht wahr?
Nein, es gibt bestimmte Kriterien, an die man sich halten muss.
Nun, der Papst traf diese faszinierende Aussage schon 2019. Der Papst sagt, dass Christen nie versuchen sollten, Ungläubige zu bekehren. Jeder, der missioniert, ist kein Jünger Jesu. Das ist eine erstaunliche Aussage. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium und macht zu Jüngern.
Diese Aussage steht damit völlig im Widerspruch.
Das ist unfassbar. In einem Gespräch mit katholischen Hochschulstudenten antwortete Papst Franziskus dieses Wochenende in Rom auf die Frage, wie man Atheisten und Menschen mit anderem Glauben umgehen solle, weil Christen niemals missionieren sollten und jeder, der es tut, kein wahrer Christ ist. Das ist doch unglaublich, oder? Einige bemerkenswerte Äußerungen des Papstes illustrieren seine Ansichten über Evangelisation darunter. Wir sind alle gleich, alle Gottes Kinder. Wobei er davon sprach, dass er jüdische und muslimische Freunde habe. Das ist richtig. Jeder auf der ganzen weiten Welt ist ein Kind Gottes. Aber nicht jeder möchte ein Kind Gottes sein.
Das ist wahr.
Es würde mir nicht einfallen und es muss auch nicht sein, dass ich zu einem Jungen oder Mädchen sage, du bist jüdisch, du bist Moslem, kommt, lasst euch bekehren. Wir befinden uns nicht in der Zeit der Kreuzzüge. Das Letzte, was ich mit einem Ungläubigen gegenüber tun muss, ist der Versuch, ihn zu überzeugen. Niemals. Doch passt auf, bringt das Evangelium niemals durch Missionierung. Wenn jemand sagt, er ist ein Jünger Jesu und euch mit Missionierung kommt, das sind keine Jünger Jesu. Die Kirche wächst nicht durch Missionierung. Letztes Jahr sagte der Papst einem trauenden Jungen, dass sein verstorbener Vater im Himmel sei, trotz der Tatsache, dass dieser ein Atheist war, denn er hatte seine Kinder taufen lassen. Das ist wirklich eine erstaunliche Aussage. Das richtet sich direkt gegen die Anweisung Jesu.
Ja.
Ich hatte eine Reihe von Erfahrungen, die ich diesbezüglich erzählen möchte. Und das in unserer eigenen Kirche. Vor vielen, vielen Jahren war ich Sprecher bei einer Zeltversammlung. Dort gab es noch einen weiteren Sprecher, einen sehr bekannten amerikanischen Prediger. Und wie so oft fand ich mich in dieser schrecklichen Situation wieder, immer habe ich Ärger. Denn meine Botschaft war das genaue Gegenteil seiner Botschaft. Was machst du in so einem Fall? Und dann fragst du im Stillen, Herr, warum? Aber wenn ich in der Geschichte zurückgehe, gingen bei jedem größeren Ereignis Zwillingsbotschaften hinaus.
Twin messages went into the world.
Stimmt.
One based on error.
Eine, die auf Irrtum gegründet war und eine, die auf der Wahrheit fußte. Manchmal gibt es Zwillingsbotschaften und beide gründeten sich auf Irrtümer. Aber Gott ist fair und so lässt er immer eine Wahl zu. So ging 1844 die Botschaft von Charles Darwin hinaus, dass wir ein Produkt der Evolution sind. 1844 ging auch eine Botschaft hinaus, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben, denn die Stunde seines Gerichts war gekommen. Betet ihn an, der gemacht hat das Gegenteil zur Evolution. Zwei Botschaften. Welche ist in der Welt populär?
Die eine, die besagt, dass wir aus einem Schleimklumpen hervorgingen.
Ganz genau. Man hat diese Zwillingsbotschaften. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ich möchte mir nicht vorgreifen, aber in den kommenden Folgen werden wir einige interessante Zwillingsbotschaften beleuchten, die schon in der Welt hinausgingen. Mit unschöner Regelmäßigkeit umarmt die Welt das, was nicht biblisch ist. Aber darüber werden wir später noch sprechen. Dieser Mann sprach in der Zeltversammlung über die Ansicht, dass wir die ganze Welt mit der Botschaft des Evangeliums erreichen müssten. Denn dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Sein Grundverständnis war, dass Gott die Zeit der Unwissenheit übersieht. Und deshalb wäre es anmaßend anzunehmen, dass man eine Nation wie beispielsweise China mit dem Evangelium erreichen müsse. Seine Sicht war, wenn man ihnen nichts verkündet, sind sie alle gerettet. Denn dann müssen sie keine Entscheidung treffen. Wenn man ihnen aber das Evangelium predigt, könnten sie ja die falsche Entscheidung treffen und so verloren sein. Dann wärst du für ihren Untergang verantwortlich. Das war seine grundsätzliche Botschaft. Hört deshalb mit diesem Unsinn auf, der Welt zu predigen. Lasst sie einfach so.
So stop this nonsense of preaching to the world. Just leave them.
Genau das.
Ja, genau das, was der Papst hier sagt. Genau das Gleiche. Mir stand der Angstschweiß auf der Stirn. Und bei dieser Zeitversammlung waren ohne Übertreibung tausend von Menschen. Ich will die genaue Anzahl nicht nennen, aber es waren Tausende. Es war eine Riesenveranstaltung. Und ich sollte anknüpfen und die nächste Predigt halten. Und ich dachte mir, was soll ich jetzt machen? Was soll ich sagen? Wie soll ich diese Thematik ansprechen? Oder sollte ich es einfach sein lassen und die Leute selbst zu dem Schluss kommen lassen? Ich war gerade am Pult angekommen und noch bevor ich mich zurückhalten konnte, kam es schon aus meinem Mund. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Da brach die Hölle los. Ich hatte jetzt einen Feind fürs Leben. Viele Jahre später, na nicht ganz so viele, ein paar Jahre später, war ich dann in den Vereinigten Staaten und sollte in seiner Gemeinde predigen. Ich sollte nicht den Erwachsenen predigen, sondern der Jugend. Das war eine erstaunliche Erfahrung.
I wasn't going to preach to the adults. I was going to preach to the youth. And that was an amazing experience, because it was obvious.
Es war ihnen anzusehen, dass sie nicht besonders scharf darauf waren, mich zu hören. Aber irgendwie war ich dort eingeladen worden. Wie passiert so etwas? Hä? Siehst du, man kann nichts gegen die Wahrheit machen, sondern nur für die Wahrheit. Also irgendwie landete ich bei der Jugend dieser Gemeinde. Und der Prediger kam mit seinem Hemd bis hierher aufgeknöpft und seine E-Gitarre um den Hals und einem Ohrring in seinem Ohr. Das war doch ziemlich seltsam, oder? Er meinte dann, dass ich einer der Sprecher wäre, aber ich würde nicht mehr als 10 Minuten bekommen.
Oh, das scheint ein Trend zu sein.
Ja, 10 Minuten ist ein Trend.
Mit einer Band, die davor spielt.
Richtig. Also es gab viel, wie wollen wir das nennen, Martin? Sollen wir das, was es dort gab, Musik nennen? Und auch viel gestikulieren? Und am Ende bekam ich meine 10 Minuten. Und ich erzählte meine Lebensgeschichte. Manchmal habe ich so einen Charakterzug an mir, an dem Gott noch arbeitet. Ich erzählte es so, dass ich beim spannendsten Moment ankam, aber nicht sagte, wie es ausging. Es tut mir leid, aber meine Zeit ist um. Ich kann euch nicht mehr erzählen, was danach passiert. Die ganzen Zuhörer riefen, nein, nein, du musst weitersprechen. Ich antwortete, nein, euer Pastor sagt, dass ich unmöglich länger als 10 Minuten sprechen kann. Kurz und gut, ich sprach dann 1,5 Stunden.
I spoke for 1.5 hours.
Manchmal passieren diese Dinge eben und die Türen stehen offen und manchmal sind sie zu. Der Hauptsprecher hatte auch eine sehr interessante Predigt. Er sprach über einen König, der Erlässe verabschiedete und so weiter. Es glich sehr manchen Predigten, die ich schon gehört hatte.
Well, he was talking about a king who had made decrees, etc.
Man beschneidet Bäume nicht. Du musst den Baum so wachsen lassen, wie er will. Dieser Baumschnitt ist eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Und genau das sagten die Menschen.
Aber genau dazu fordert die Bibel uns auf.
Genau das sagten sie auch über Korah. Er fing nicht damit an, Bäume in Form zu schneiden. Das würde zu besseren Umständen führen. Moses war so einer, der Bäume in einen Schnitt verpasste. Wir müssen diesem Unsinn ein Ende bereiten. Sag uns nicht, was wir tun sollen. Die ganze Versammlung ist heilig. Diese Denkweise findet sich nicht nur beim Papsttum. Diese Art zu denken ist natürlich notwendig für das Papsttum.
Ja, das ist es.
Unbedingt. Ist es nicht so? Denn es will keine weitere Reformation, bei der er einen großen Teil seiner Kirche verlor.
Ja, wir hatten ja schon früher darüber gesprochen, dass der Korb des Papsttums alle Fische fangen kann.
Ja, es ist perfekt dafür eingestellt, jene in ihrer Sünden zu retten und auch diejenigen, die sich durch Werke erlösen wollen. Sie können also eine große Menge aufnehmen, die Mehrheit der menschlichen Gesellschaft. Aber diese Denkweise ist eine äußerst gefährliche Art zu denken. Und es sollte im Adventismus keinen Platz haben.
Was macht man mit dem Vers, dass ihr Blut auf deinem Haupt ist, wenn du es ihnen nicht sagst?
Ganz genau. Doch sehen wir uns zuvor noch einige biblische Geschichten an und fahren dann mit einigen ernsteren Dingen fort, was uns passieren kann. Gehen wir zur Bibel und sehen uns an, was dort geschah. Beispielsweise mit den Jüngern. Darüber liest man im Buch Apostelgeschichte. Wie oft wurden sie dafür eingesperrt, dass sie im Namen Jesu sprachen, nicht wahr? Wozu der Papst ja auch sagte, dass man das bloß nicht machen sollte. In Apostelgeschichte 4 steht, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann der Tempel und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesu die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das heißt, dass sie ihre Lehren verkündigten, die keine besonders bequeme Lehre war. Das ist auch für das Papsttum keine sehr bequeme Lehre, weil die Toten ja entweder alle glücklich im Himmel oder im Fegefeuer oder schon in der Hölle sind, nicht wahr? Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das war doch eine sehr erfolgreiche Verkündigung, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass der Papst sich darüber gefreut hätte. Er wäre wahrscheinlich an der Spitze dieser Gruppe von Priestern, dem Hauptmann und Sadduzäer, die kamen, um sie festzunehmen.
Ja, und es gab immer dieses kleine theologische Komitee, das sich dabei befand und dafür sorgte, dass man sie ergriff.
Ganz genau. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Ich finde es interessant, dass einige dieser Namen erwähnt sind. Und sie werden in keinem guten Licht erwähnt. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Denn sie hatten ja den Mann im Namen Jesu geheiligt. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, die Obersten des Volkes und ihre Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat, aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Sie waren sehr unerschrocken und sie verkündigten Jesus. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheiligt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander. Das erinnert mich an diese Grüppchen, in denen nervös diskutiert wurde, wie man jetzt damit umgeht. und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, dass sie allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir könnten es nicht leugnen. Ist das nicht faszinierend?
Doch.
Trotz des Beweises würden sie es leugnen.
Auch wenn sie sagen, wir können es nicht leugnen, machen sie immer noch weiter und leugnen es.
Ja, sie machen immer noch weiter. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das müssen wir allen sagen, die eine ähnliche Gesinnung haben. So einfach ist es. Hier stehen wir, wir können nicht anders. Wir müssen es einfach tun. Doch das war kein Einzelfall, Martin. Denn in Apostelgeschichte 5 ist es, als ob jemand den Reset-Knopf drückt und man zum gleichen Vers zurückkommt. Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voller Eifersucht. Ich denke, dass die Devise schon Eifersucht lautet, oder? Und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Verkündet das Evangelium. Das heißt, die Erlösung in Jesus Christus.
Geht und missioniert.
Ganz genau. Geht und predigt. Was machen wir also mit China? Was machen wir also mit Konfuzianismus? Was machen wir mit dem Islam? Was machen wir mit jedem, den der Papst umarmt und über die er sagt, lasst sie genauso, wie sie sind? Wir müssen doch hingehen und verkündigen. Ein Engel kam und öffnete das Gefängnis. Das muss die anderen doch auf die Palme getrieben haben. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach, siehe, diese Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Wir haben euch gesagt, dass ihr aufhören sollt.
Ja, sagt das bloß nicht.
Hörten sie auf?
Sie konnten nicht aufhören. Sie bekamen ihren Marschbefehl, doch von Gott.
Ein Engel befreite sie aus dem Gefängnis und sagte ihnen, los, geht! Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Martin, darum geht es. Das wird nicht aufhören. Das wird nicht aufhören. Sie werden damit immer öfter konfrontiert werden. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Das heißt also, wenn man es nicht unterdrücken kann, wird man am Ende auf Gewalt zurückgreifen.
Ja, das stimmt.
Nicht wahr?
Erst einmal wird es persönlich und dann kommt die Gewalt.
Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl, die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen, nach draußen mit ihnen. Dann sprach er zu ihnen, ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Das ist ein guter Rat.
Ja.
Das ist ein sehr tiefsinniger Ratschlag. All die Leute, die beständig wegen der Dinge herumschreien, die gesagt werden, wenn es nicht von Gott ist, wird es zunichte werden. Warum wollen sie dem Benehmen des Hohen Rates folgen und diese Leute ins Gefängnis werfen und ihnen befehlen, nichts zu sagen? Wenn diese doch einen Auftrag haben, von dem sie manchmal spüren, dass er direkt von Gott kommt. Dass sie es verkündigen sollen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche empfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge. Ist das nicht interessant? Sie schlugen sie und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Nun, sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in deren Häuser zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Funktionierte es?
Nein.
Nein, es funktioniert nicht. Mein Rat an alle die Leute, die jeden zum Schweigen bringen wollen, sogar wenn sie gegen die Wahrheit sprechen. Wollt ihr sie ins Gefängnis werfen? Wollt ihr sie schlagen, um sie zu stoppen? Wenn es nicht von Gott ist, wird es zunichte werden.
Das Zeugnis und das Gesetz.
Aber wenn es mit dem Gesetz und dem Zeugnis übereinstimmt, dann kämpfen sie gegen Gott. Und ganz egal, wie viel sie unternehmen und wie viel sie zensieren, es wird nicht helfen. Denn Gottes Botschaft kann nicht unterdrückt werden.
Ja.
Man kann nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Ihr Handeln. Unterdrückt es das Evangelium oder fördert es das Evangelium?
Es fördert das Evangelium.
Warum lernen Sie das nicht?
So war es in der Geschichte, im Mittelalter.
Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewacht, das Gefängnis. Sie stellten sicher, dass der nicht noch einmal predigen würde.
Das ist jetzt schon das dritte Mal.
Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Jetzt waren Kirche und Staat vereint, nicht wahr?
Ja.
Denn hier steht, der mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Zuerst kam die Bedrohung von innen und später kam noch der Arm des Staates dazu.
Sie waren an dem Punkt angekommen, an dem sie es erzwingen wollten.
Richtig. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Kannst du irgendwas gegen die Wahrheit tun?
Nein.
Hebt das die Wahrheit nicht noch viel mehr hervor?
Ja.
Sie breitete sich wie ein Buschfeuer aus. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alten Testament, Jeremia. Ich liebe die Geschichte Jeremias. Weißt du, dass das Buch Jeremia ein Typus für die drei Engelsbotschaft ist?
Unbedingt.
Man findet die Botschaft jedes Engels wieder. Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, nicht wahr?
Und so wie er behandelt wurde, werden auch die Menschen, die die dreifache Engelsbotschaft verkündigen,
ein
behandelt.
Ein perfekter Typus. Dann beklagt er natürlich auch die Tatsache, dass man den Sabbat nicht hielt.
Also ist sogar die dritte Engelsbotschaft enthalten. Wir lesen in Kapitel 32, damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem. Der Prophet Jeremia war aber eingesperrt im Gefängnishof, der zum Palast des Königs von Juda gehörte. Dieser arme Jeremia saß also im Gefängnis. Sedekia, der König von Juda, hat ihn nämlich einsperren lassen, indem er sprach: Warum weissagst du? So spricht der Herr: Siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand des Königs von Babel, dass er sie einnehme. Der König möchte wohl diese Botschaft nicht.
Wenn dir also die Botschaft nicht gefällt,
sperr ihn ein.
Bring den Boten um.
Da rief Jeremia den Baruch, den Sohn Nerias. Und Baruch schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hat, auf eine Buchrolle. Er schrieb also ein Zeugnis auf und schickte es zum König. Und Jeremia befahl dem Baruch und sprach: Ich bin verhindert, sodass ich nicht in das Haus des Herrn gehen kann. Martin, sogar wenn man den Boten einsperrt, stoppt das dann die Botschaft?
Nein, weil doch die Botschaft nicht vom Boten kommt. Er überbringt sie ja nur.
Richtig, sie kommt von Gott. Und so geht die Botschaft hinaus. Darum geh du hinein und lies aus der Rolle vor, was du aufgeschrieben hast, wie ich es dir vorsagte. Die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Festtag. Und auch von den Ohren aller Juden, die aus ihren Städten kommen, sollst du sie lesen. Vielleicht wird ihr Flehen vor dem Angesicht des Herrn gelten, und sie werden umkehren, jeder vor seinem bösen Weg, denn groß ist der Zorn und Grimm, den der Herr gegen dieses Volk ausgesprochen hat. Taten sie es?
Leider nein.
Nein, aber dennoch mussten sie ihre Botschaft hören, nicht wahr? Ob sie es jetzt hören oder überhören wollten, sie mussten die Botschaft hören. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, er kam nicht sehr weit, schnitt er sie mit einem Schreibmesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss, weder der König noch alle seine Diener, obwohl sie alle diese Worte gehört hatten. Er hatte keine Wirkung auf sie, aber sie mussten es hören.
Ganz genau.
Und diese Worte waren nicht nur für jeden König, sondern auch für unsere Zeit.
So ist es.
Weil es ein Typus für die dreifache Engelsbotschaft ist. Doch baten Elnathan, Delaja und Germaja, den König, die Rolle nicht zu verbrennen. Aber er hörte nicht auf sie. Gab es gläubige, treue Menschen?
Definitiv, wie Germaja bei Petrus.
Es gibt immer jemanden, der sagt, hör doch zu. Und dennoch schlugen sie die Jünger, richtig?
Richtig.
Sogar nach diesem Rat. Und der König befahl dem Königssohn Jerachmel, Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelemja, dem Sohn Abdels, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hielt sie verborgen. Jetzt sollte auch noch der arme Baruch als Bote eingesperrt werden. Also verbarg der Herr ihn. Es ist interessant, wenn wir zu Vers 32 gehen, heißt es, dann nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn Nerias, und er schrieb, wie Jeremia es ihm vorsagte, alle Worte hinein, die in dem Buch gestanden hatten, das Jojakim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und dann diese interessante Aussage. Und es wurden noch viele andere Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Ich liebe diesen Text.
Er setzt noch eins drauf.
Ja, er fügt dir noch mehr Informationen hinzu. Weißt du, Martin, ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, dass mir das auch oft so ergangen ist. Als ich anfing, über Geheimgesellschaften und ihre Rolle in der Prophetie zu predigen und jeder dazu sagte, Verschwörungstheorie. Da wurde mir auch in einigen moderneren Versionen des Hohen Rats von den einflussreichen Leitern gesagt, dass ich mit diesen Verkündigungsthemen aufhören und sie unterlassen sollte. Und als sie mir das sagten, dachte ich mir, vielleicht haben sie nicht genug Beweise bekommen. Und so wurde aus 2 Vorträgen schließlich 36 Vorträge, die Roadmap zum Frieden-Serie. So entstand sie. Der Grund, warum sie überhaupt entstand, war der Widerstand dagegen. Denn ich dachte mir, warum sehen sie es denn nicht? Also soll ich ihnen noch mehr Fakten dazu liefern? Und ich zitierte aus all den Originalquellen. Ich zitierte von
Albert Pike.
Ja, von Albert Pike aus Morals und Dogmas. Weißt du, dass einer unserer leitenden Brüder zu mir kam und fragte, wer ist denn Albert Pike? Der ist doch überhaupt nicht wichtig. Ich war in der 33 Grad Freimaurerloge in Washington, D.C., wo all die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Weißt du noch, wo ich im Kellergeschoss landete und in den Albert Pike Raum kam, der wie ein Museum war? Und sie erwischten mich dort, wo ich nicht sein sollte, und ich fragte, wo sind denn die Toiletten? Und der Mann schrie mich an, sie stehen hier auf heiligem Boden! Ich fragte, was ist an diesem Boden heilig? Das ist das Albert Pike Grab. Oder was auch immer. Und ich dachte so bei mir, und unsere eigenen Leute sagen, dass das irrelevant ist? Sei es drum, wie oft ist das die Erfahrung, durch die Gottes Leute hindurch müssen? Hier ist noch ein Zitat. Wir haben als Gemeinschaft das Werk, das Gott uns aufgetragen hat, noch nicht vollendet. Wir sind für die Auseinandersetzung noch nicht vorbereitet, zu der wir durch das Erzwingen der Sonntagsfeier genötigt werden. Wenn wir die Anzeichen der herannahenden Gefahr erkennen, ist es unsere Pflicht, uns zu tatkräftigem Handeln aufzuraffen. Niemand darf untätig das Unheil abwarten und sich mit dem Glauben trösten, dass dieses Werk weitergehen muss, weil die Weissagung das vorhergesagt hat und dass der Herr sein Volk schützen wird. Wir tun den Willen Gottes nicht, wenn wir in Gemütsruhe dasitzen und nichts unternehmen, um die Gewissensfreiheit zu sichern. Wenn etwas gegen die Gewissensfreiheit geht, sind wir gezwungen zu sprechen. Ernste und dringende Gebete sollen zum Himmel emporgesandt werden, damit dieses Unheil aufgehalten wird, bis wir das Werk vollenden können, das so lange vernachlässigt worden ist. Lasst uns mit größtem Ernst darum beten und dann in Übereinstimmung mit unseren Gebeten an die Arbeit gehen. Wir haben einen Auftrag, wie ihn die ersten Jünger hatten, hinzugehen und zu verkündigen. Das ist das Werk. Was müssen wir verkündigen? Die dreifache Engelsbotschaft.
Und wenn du damit beschäftigt bleibst, wirst du auch nicht abgelenkt werden oder auf Abwege geraten.
Richtig. Es ist unsere Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, die drohende Gefahr abzuwenden. Wir sollen bemüht sein, Vorurteile zu entkräften, indem wir uns vor den Leuten ins rechte Licht stellen. Wir sollen ihnen zeigen, worum es wirklich geht, und so den wirksamen Protest gegen Maßnahmen einlegen, die die Gewissensfreiheit einschränken sollen. Das heißt, das Thema muss glasklar sein. Die Entscheidung ist zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. Die Wahl ist zwischen einem gehorsamen Gott gegenüber oder Menschen gegenüber. Und wenn das Thema nicht klar dargelegt wird, wie sollen Menschen dann eine Wahl treffen können? Sie können das nicht.
Nein.
Es genügt nicht, nur zu bekennen, dass man die Wahrheit glaubt. Alle Kämpfer des Kreuzes Christi müssen sich gewissermaßen verpflichten, selbst dem Kreuzzug gegen den Seelenfeind beizutreten und das Falsche zu verdammen und die Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Aber die Botschaft des treuen Zeugen deckt die Tatsache auf, dass eine schreckliche Täuschung auf unserem Volk liegt, die es notwendig macht, mit Warnungen zu ihnen zu kommen und ihren geistlichen Schlummer zu brechen und sie zu entscheidendem Handeln wachzurütteln. Weißt du noch, dass wir über den treuen Zeugen gesprochen hatten?
Ja.
Das ist das Zeugnis.
So ist es.
Mir wurde gezeigt, dass nicht einmal diese entscheidende Botschaft des treuen Zeugen den Plan Gottes erfüllte. Die Menschen bekennen sich nur mit den Lippen zum Zeugnis. Aber sie leugnen deren Inhalt. Wenn es zur Gesundheitsbotschaft kommt, ist es nur eine Minderheit, die daran festhält. Sie predigen und verkünden sie, aber selbst halten sie sich nicht dran. Die Menschen schlummern weiter in ihren Sünden. Sie fahren fort, sich selbst als reich zu bezeichnen und nichts zu bedürfen. Viele fragen, warum werden denn all diese Tadel erteilt? Das klingt wie die Menschen zur Zeit von Korah. Warum klagen uns die Zeugnisse ständig an, dass wir uns abkehren und schwer sündigen würden? Es ist eine Kirche, die sich abkehrt, die die Entfernung zwischen sich und Rom verringert. Das ist ein Vorwurf. Aber wir wollen es nicht hören. Hört mit diesem Lärm auf. Wir werden dir nicht erlauben zu sprechen. Wir versuchen, dass du ins Gefängnis kommst. Wir werden alles, was wir nur tun können, tun, um deine Stimme zum Schweigen zu bringen, richtig? Wir lieben die Wahrheit. Wir kommen voran. Wir brauchen diese Zeugnisse der Warnung und des Tadels nicht. Martin, das ist doch genau das, was in der Kirche geschieht. Wir wollen akzeptiert werden. Wir wollen Teil der Menge sein. Lass uns noch eins lesen und dann erzähle ich dir eine Geschichte. Einige Personen verfolgen weiter einen Kurs der Verfehlung, bis sie verhärtet werden. Vielleicht wissen sie sogar, dass die Kirche damit belastet wird, so wie Achan wusste, dass Israel vor seinen Feinden wegen seiner Schuld schwach gemacht wurde. Und doch verdammt sie ihr Gewissen nicht. Sie werden die Kirche nicht entlasten, indem sie ihr stolzes, rebellisches Herz vor Gott demütigen und ihre Verfehlungen ablegen. Gottes Missfallen liegt auf seinem Volk, und er wird seine Macht nicht in der Mitte kundtun, während Sünden unter ihnen bestehen und von denen in verantwortungsvollen Positionen gefördert werden. Diejenigen, die in Gottesfurcht wirken, um die Kirchen von Hindernissen zu befreien und schwerwiegende Verfehlungen zu berichtigen, damit Gottes Volk doch die Notwendigkeit einsehen möge, vor der Sünde zurückzuschrecken, damit es an Reinheit gedeihen möge und damit Gottes Name verherrlicht werden möge, werden immer auf abwehrende Einstellungen und Einfluss der Ungeheiligten treffen. Vor einigen Jahren, genauer gesagt vor etlichen Jahren, machte ich eine sehr interessante Erfahrung in meinem Leben. Wir hatten eine ziemlich schwere Zeit hinter uns. Meine Frau war schlimm gestürzt und hatte sich dabei den Oberschenkel gebrochen, einen Trümmerbruch in der Hüfte, und sie musste viel aushalten. Weil in der Hüfte alles zusammengeflickt und mit Schrauben fixiert war, durfte sie ihr Bein 6 Monate lang nicht belasten und musste anschließend wieder von neuem laufen lernen. Wir waren in Südafrika und dachten, wir nehmen diese Zeit der Genesung und fahren dann mit der Arbeit fort. Wir waren damals in den nördlichen Provinzen von Südafrika unterwegs und wollten wieder nach Hause fahren. Meine Frau brauchte immer noch Krücken und konnte kaum laufen. Als wir heimfahren wollten, sagte jemand mir, ich sollte doch nach Botswana kommen. Denn sie wollten, dass ich dort ein paar Predigten hielt. Ich war mit einem Freund dort. Eigentlich war es François. Und ich sagte ihm, ich kann jetzt nicht nach Botswana gehen. Wir haben zu viele Probleme. Meine Frau geht es immer noch nicht gut. Sie kann nicht laufen. Ich will noch nicht nach Botswana gehen. Wir fahren nach Hause, damit sie gesund wird. Er sagte, okay, wir fahren mit euch, bis ihr nach Süden abbiegt und ich nach Norden. Aber bevor sich unsere Wege trennten, kam ich in eine unangenehme Situation. Ich fuhr so dahin und vor mir war ein Fahrzeug. Es war eines dieser typischen afrikanischen Fahrzeuge. Es wurde von Pflastern und Spinnenweben zusammengehalten. Und wir fuhren also dahin und ich wollte den Wagen vor mir überholen. Und hinten hatte ich noch den Campinganhänger dran, weil wir bei einer Zeltversammlung gewesen waren. Und ich wollte ihn überholen, aber ein Laster kam mir entgegen. Also wollte ich den Laster noch vorbeilassen und dann überholen, denn das Auto fuhr sehr langsam. Also fuhren wir den Hügel hinunter, der Laster hat uns fast erreicht und ich beschleunigte, um gleich das Auto überholen zu können. Und als der Laster an dem Auto vorbeibrauste, gab es einen heftigen Windstoß, der für die Pflaster einfach zu viel war.
Oh weh.
Und so fiel das Auto vor mir quasi auseinander, nur vom Wind.
Des Lasters.
Ja, des Lasters. Die Motorhaube flog auf, der Kotflügel löste sich, sauste auf uns zu und traf mein Auto. Und weil die Motorhaube sich über die Windschutzscheibe gelegt hatte, konnte der arme Kerl nicht sehen, wohin er fuhr. Also stellte er sich quer. Ich hatte schon zum Überholen beschleunigt, damit ich gleich vorbeiziehen konnte, wenn der Laster vorbeigefahren war. Der LKW-Fahrer hatte nichts von all dem bemerkt. Und so machte ich mit viel Nachdruck Bekanntschaft mit diesem Fahrzeug und damit war mein Auto Schrott. Also musste ich warten, bis wir abgeschleppt wurden. Sie brachten uns in die nächste Stadt. Ich hatte inzwischen mit der Versicherung telefoniert und die Versicherung erlaubte uns nicht, dass das Auto in dieser Stadt repariert wurde. Es musste in einer anderen Stadt repariert werden. Das heißt, das Auto musste auf einen LKW geladen und fast 1000 Kilometer entfernt in einer anderen Stadt repariert werden. Wir diskutierten mit der Versicherung deshalb herum und schließlich sagten sie, das wird frühestens in einer Woche geregelt sein. Es wäre gut, wenn sie für die nächste Woche einen Ort finden, wo sie bleiben können. Und was nun? François sagte zu mir, weißt du was? Ich fahre nach Norden und ihr fahrt sowieso nicht nach Süden und ich fahre für eine Woche dorthin. Also landete ich doch in Botswana, ob ich jetzt wollte oder nicht. Also ich hatte zwar Pläne, nach Süden zu fahren, aber Gott hatte einen anderen Plan, dass ich nach Norden gehen sollte. Und trotz gebrochener Hüfte und gebrochenen Knochen landeten wir in Botswana. Und wir hatten eine wunderbare Evangelisation. Es war eine schöne Vortragsreihe. Dort war auch ein Arzt, der einige Doktoren an unseren Universitätskrankenhäusern in den USA kannte. Er war zufällig auch ein Sprecher in Kalifornien. Er sprach dort auch von den Zusammenkünften in Botswana. Und so bekamen wir eine Einladung, dort in einer unserer Einrichtungen zu sprechen. So landeten wir schließlich in den Vereinigten Staaten, als Folge dieses Aufenthalts in Botswana.
Genau.
Siehst du, wie eines zum anderen führt? So waren wir dort gelandet und fanden wie immer zwei Lager vor. Diejenigen, die nicht übermäßig begeistert darüber waren, was wir zu sagen hatten, und diejenigen, die sich dann doch eher begeistern ließen. Die Versammlungen fanden in einem Saal statt und es waren sehr viele Leute dort. Irgendwie war es schon spannend. Meine arme Frau ging immer noch in Krücken. Sie hatte immer noch große Schmerzen, weil das Ganze nicht verheilen wollte. Es wollte einfach nicht zusammenwachsen. Es hieß sogar, dass man vielleicht ihr ganzes Bein amputieren müsste. Und in unserem Institut kam eine Dame auf meine Frau zu und sagte, ich habe den Eindruck, dass ich mit dir sprechen muss. Denn wir hatten nicht viel darüber gesprochen, was passiert war und was ihr Problem war. Und zufällig war der Mann der Dame ein Spezialist in diesem bestimmten Bereich. Er machte gezielt Behandlungen mit ihr, die fast an ein Wunder grenzten und ihr wirklich viel halfen. Also Gott hatte sogar dafür gesorgt. Und wir hatten wunderbare Versammlungen. Und wir schlossen viele Freundschaften. Aber die etwas zu sagen hatten, waren in dieser Einrichtung nicht so erfreut. Und eines Tages bekamen wir eine Einladung, an den Tisch zu kommen, sollen wir sagen, der Machthaber?
Shall we say, to the powers that be.
Und es war der Dekan der Theologie und ein Mitglied der Generalkonferenz. Und es ging darum, anderen Denominationen zu predigen, ganz besonders dem Islam. Es gab viel Ärger über einige der Vorträge, die ich vorher gehalten hatte. Denn meine Vorträge machten es ziemlich deutlich, dass das, was die anderen Religionen lehrten, einschließlich dessen, was der Islam lehrt, nicht mit der dreifachen Engelsbotschaft übereinstimmt und schon gar nicht mit der Bibel. Wir wurden also von diesen Herren zerlegt und uns wurde gesagt, dass wir es unterlassen müssten, andere Religionen anzusprechen und zu versuchen, sie zu überzeugen, dass sie aus ihr herauskommen müssten, mein Volk. Genau die gleiche Ansicht, wie sie das Papsttum hat, nicht wahr? Die Botschaft kommt heraus aus ihr, war nicht beliebt. Ich dachte noch so bei mir und sagte mir, ich war doch auch so ein Atheist und römisch-katholisch gewesen und auch ich musste herauskommen, mein Volk. Und ich musste mich doch auch denen anschließen, die die Wahrheit verkündeten, oder? Ich musste mich der Wahrheit anschließen. Und so dachte ich mir, das ist sehr eigenartig, denn sie sagten mir, du lässt die Leute einfach dort, wo sie sind. Du missionierst nicht. Das macht man nicht. Das ist nicht notwendig. Du lässt sie einfach in Ruhe. Also hatte ich eine kleine Unstimmigkeit mit diesen Herren. Aber sie waren sehr unnachgiebig. Dieser Dekan ist auch heutzutage noch sehr bekannt und verkündigt eine neue Herangehensweise in Offenbarung 13 und wer das Tier ist und wer das Bild des Tieres ist. Sie haben eine völlig neue Theologie, in der sie das Buch Offenbarung neu definieren. Im Grunde so, dass es nicht mehr mit dem Geist der Weissagung übereinstimmt.
Wie traurig.
Zum Gesetz und zum Zeugnis, das ist doch wichtig.
Definitiv. Wenn man so etwas predigen möchte, warum verlässt derjenige dann nicht diese Denomination, damit er ein Missionsobjekt werden kann?
Richtig. Dann, nach dieser Diskussion, sagte ich zu diesem einen Dekan, du sagst mir, dass ich diese Dinge nicht verkündigen soll? Ich habe das Gefühl, dass du nicht einmal glaubst, dass das Papsttum der Antichrist ist. Denn ich sagte ihm, es gibt viele Dinge, die beim Papsttum und beim Islam übereinstimmen. Die unbefleckte Empfängnis, ihre Ansicht zum versöhnenden Opfer. Sie glauben nicht an die Versöhnung, genau wie der Katholizismus nicht daran glaubt. Und er sagte zu mir, du darfst nur predigen, was in den Glaubenspunkten steht. Ich sagte erstaunt, das ist doch ganz eindeutig in den Glaubenspunkten, dass das Papsttum der Antichrist ist. Er sagte, nein, das ist keiner unserer Glaubenspunkte. Ich sagte, das ist interessant. Ich ging jedenfalls nach Hause und beschäftigte mich sehr eingehend mit den Glaubenspunkten. Er hatte tatsächlich in dem Sinn recht, dass es dort nicht heißt, wir glauben, dass das Papsttum der Antichrist ist. Es heißt dort, dass die Reformatoren glaubten, dass er der Antichrist ist. Es legt es zwar nahe, aber es sagt es nicht.
Er benutzte das in Wirklichkeit als Schlupfloch.
Ja, er benutzte es als Ausflucht. Er verzerrte es, sagen wir es mal so. Zu einem späteren Zeitpunkt sagte ich ihm, aber der Geist der Weissagung sagt, lege die Bosheit des Mannes der Sünde offen. Und das steht schon in den Glaubenspunkten, dass wir an den Geist der Weissagung glaubten. Und aufgrund dessen muss ich es verkündigen. Aber wenn man es fertig bringt, die Zeugnisse auszugrenzen und sie wirkungslos zu machen, überwindet man das genauso. François war jedenfalls auch mit dabei und er sagte, ja, aber Evangelisation bringt doch Menschen in die Kirche. Und diese Botschaften bringen doch Menschen in die Kirche, weil sie klar über die Unterschiede sprechen, sodass man vor einer Wahl steht und die Menschen treffen eine Wahl. Und er sagte, wir wollen sie nicht in der Kirche. Und dann sagte ich, das ist sehr interessant.
Er sagte, er möchte diese Art von Leuten nicht in der Kirche?
Ja, er möchte solche Leute, die glauben, dass das Papsttum der Antichrist ist und so weiter. Er möchte sie nicht in der Kirche haben. Wir waren völlig fassungslos. Wir gingen hinaus und schauten uns nur noch an und sagten, was ist denn das? Was soll das alles? Und als wir gerade hinausgingen, kam ein junger Mann auf uns zu, der ein New Ager gewesen war. Er begrüßte uns und sagte, ich war ein New Ager und wegen eurer Vorträge habe ich mich entschieden, ein Siebenten-Tags-Adventist zu werden. Und er war so erfreut und umarmte uns. Das war der erste, den wir sahen. Dann gingen wir von dort zu einer Versammlung und trafen dort einen Geologen und einen Neurochirurgen, die auch die Wahrheit angenommen hatten. Also Gott griff sofort nach diesem Vorfall ein, als es hieß, geh nicht und hör auf, das zu predigen. Denn wir trafen sofort drei Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Von ganz oben bis zur Allgemeinheit, die im Grunde das Gegenteil bezeugten. Man muss also eine Entscheidung treffen, was man machen wird. Interessanterweise ist diese Haltung sehr verbreitet worden. Das war ja der Dekan an einer unserer größten Universitäten in Nordamerika. Viele Theologen an einigen von unseren Instituten haben die gleiche Haltung. Man predigt nicht, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Deshalb, Martin, muss man 1844 völlig umdefinieren. Man muss es neu definieren. Denn 1844 sagt dir, dass von da an eine Botschaft zu den Menschen hinausgeht, und zwar durch eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis an Jesu haben. Diese bestimmte Gruppe wird eine Botschaft zu jedem Stamm und Volk bringen, jedem Land auf dieser Erde und auch jeder Sprache. Diese Botschaft ist die dreifache Engelsbotschaft. Und eine dieser drei Engelsbotschaften lautet eben: Gefallen, gefallen ist Babylon. Und der laute Ruf besagt, kommt aus ihr heraus und dass ihr nicht an ihren Sünden teilhaftig werdet. Das bedeutet doch, dass am Ende der Zeit eine ganz bestimmte Gruppe existiert, die eine ganz bestimmte Botschaft von Gott hat, die allen Völkern gebracht werden muss. Diese Botschaft läuft ökumenischen Bestrebungen völlig zuwider, richtig?
So ist es.
Es ist das Gegenteil davon. Wie wir schon in früheren Folgen von What's Up Prof besprochen haben, sind viele unserer oberen Ränge in der ökumenischen Bewegung. Also müssen sie diese Botschaft stoppen. Sie haben tatsächlich unterschrieben, dass diese Botschaft gestoppt werden muss. Denn laut dem Papst wird es keine Mission geben, richtig? Und wir werden gar nichts Gegenteiliges über irgendjemanden sagen. Nun, Martin, mir ging auf, dass sich eine neue Art des Denkens unter unseren früheren Theologen entwickelt. Und das Erste, was sie tun müssen, ist, das Papsttum zu entlasten. Und so predigen sie, dass das kleine Horn vielleicht gar nicht der Papst ist und fangen sachte damit an, dass das Tier aus Offenbarung und das zweite Tier aus Offenbarung vielleicht nicht das sind, was der Geist der Weissagung und die Reformatoren diesbezüglich zu sagen hatten. Und die übrigen sind keine Gruppe, die die Gebote Gottes hält und das Zeugnis Jesu hat, die dazu ersehen sind, ein Volk aus den anderen Organisationen herauszurufen, hin zu einer Einheit mit Gottes Wort und Gottes Gesetz. Aber dafür muss es eine Neudefinition dessen geben, was ein Adventist sein soll. Sonst haben wir keine Identität. Wie macht man das? Ich war Sprecher bei einer anderen Zeltversammlung in Südafrika. Eine ziemlich interessante Zeltversammlung, weil es wieder zwei Botschaften gab. Und es war auch eine Gruppe von Theologen von unserer Vorzeigeuniversität in den USA vor Ort. Sie waren eine Gruppe und übernahmen einen Teil des Programms der Zeltversammlung und ich war der andere Sprecher. Wieder gab es diese doppelten Botschaften, die hinausgingen. Im Grunde definierten sie unser Verständnis von Offenbarung 13 um. Martin, wenn du anfängst, unser Verständnis von Offenbarung 13 umzudefinieren und du diese Mächte wie das Papsttum und den gefallenen Protestantismus herunterstufst, so dass sie nicht mehr das sind, was sie laut dem Geist der Weissagung sind, führst du dann nicht eine neue Lehre ein?
Ja.
Aren't you then introducing a new doctrine?
Yes.
Nun, was mir dieser Dekan sagte, dass ich nicht predigen dürfte, dass das Papsttum der Antichrist ist. Dasselbe, was mir auch dieser Vertreter in Deutschland gesagt hatte. Ich dürfte nicht predigen, dass der Papst der Antichrist ist. Das ist das eine. Beide sagten mir ebenfalls, dass Allah genau der gleiche Gott wie unser Gott sei.
Allah was exactly the same God as our God.
Und derartiges taucht auch im Unterricht an einer unserer größten Universitäten in den Vereinigten Staaten auf. Nicht nur an der einen, sondern auch an weiteren. Diese Vorstellung, dass Allah derselbe Gott wie der Gott in der Bibel ist. Als Konsequenz davon entschied ich mich, den Koran zu lesen. Und ich studierte ihn von hinten nach vorne. Denn so liest man das. Und ich entdeckte, dass der Gott der Bibel und der Gott des Islam definitiv nicht ein und derselbe sind. Diese Lehrmeinung verändert den Daseinszweck der Übrigen weg von einer Gruppe, die Menschen herausruft, und hin zu etwas, das alles zusammenklebt. Das ist ein völlig neues Konzept. Im Grunde predigen sie bei dieser Zeltversammlung, dass das, was wir über Offenbarung wissen, völlig missverstanden wurde. Übrigens hat dieser Dekan erst kürzlich eine Reihe von Gesprächen abgehalten, die im Grunde genau das Gleiche besagten. Das ist also keine neue Sache, sondern das hat sich schon länger abgezeichnet. Als ich mir den Koran betrachtete, schaute ich mir auch alle Punkte an, die sie erwähnt hatten. Es scheint also so zu sein, dass sie sich sehr stark auf die Dinge stützen, die wir gemeinsam haben. Nun, was wir im Grunde gemeinsam haben, ist die Gesundheitsbotschaft. So sagt sie. Ich las also den Koran und der Koran sagt, dass man kein Schweinefleisch essen darf, nicht wahr? Und dass man auch nicht wie üblich schlachten dürfe, sondern genauso wie in der Bibel. Das stimmt schon. Aber wenn es zu all den anderen Dingen kommt, wie unreine Tiere, wie etwa das Kamel und alles, was im Meer herumkriecht und krabbelt, und all diese Dinge, sagt der Koran recht eindeutig, dass diese Verbote nur für die Juden sind, weil sie ungehorsam waren, aber nicht für sie gilt. Es gilt nicht für den Islam. Es gibt keine Übereinstimmung mit der Gesundheitsbotschaft des Koran und der biblischen. Sie sind so weit voneinander entfernt wie der Osten vom Westen.
Das wäre genauso gut, wie wenn wir sagen würden, wir sind auf dem gleichen Weg wie die New Ager, weil sie kein Fleisch essen.
Richtig. Und wenn man sich erst das Thema Jesu betrachtet, sie leugnen Jesu Sohnschaft. Sie sagen, dass Allah keinen Sohn hat. All diese Dinge sind völlig im Widerspruch zum Gott der Bibel. Dazu ist ihre Lehre von der Hölle sehr ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer als die des römisch-katholischen Systems. Es gibt absolut nichts, was wir mit dem Koran gemeinsam haben. Auch wenn sie das gedacht haben. Als ich jedenfalls bei dieser Zeltversammlung in Südafrika war und unsere Theologen von der Universität in den Vereinigten Staaten eine Botschaft predigten und ich eine andere Botschaft verkündigte, kam es schließlich zu einer privaten Diskussion. Jemand aus diesem Team kam zu dem Platz, wo wir übernachteten. Wir übernachteten in unserem Wohnwagen. Sie hatten ein dreistündiges Gespräch mit mir. Und das war doch ein ziemlicher Augenöffner. Sie sagten im Grunde, dass die Übrigen, die Siebenten-Tags-Adventisten, keine Organisation ist, die die Menschen aus Babylon herausrufen muss. Nein, wir sind der Leim, der die ganze Welt zu einer Einheit zusammenklebt. Denn wir haben so viele Dinge gemeinsam mit dem Islam. Wir haben gemeinsam, dass wir kein Schweinefleisch essen. Und mit dem Rest der christlichen Welt haben wir Jesus gemeinsam. Und mit den Juden haben wir die 10 Gebote gemeinsam. Also haben wir die Rolle, sie alle zusammenzuleimen. Die ganze Rolle des Adventismus wurde neu definiert. 1844 wurde im Grunde als der Zeitpunkt, an dem das Gericht anfangen würde, entfernt. Und plötzlich konnte ich verstehen, warum es für sie nicht so wichtig war, dass Jesus nicht ins Heilige gegangen war, sondern sofort ins Allerheiligste.
Für mich klingt das so, als ob Gott jeden aus Babylon herausgerufen hatte, um nun die Adventkirche hinzuschicken. Wie damals, als Gott die Sprachen verwirrte und sie versuchten, es wieder zusammenzubringen. Jetzt sollen sie auch herauskommen und jetzt will man, dass alle wieder zusammenkommen.
Ja, genau. Es ist die genau entgegengesetzte Botschaft. Und ich dachte mir so, das ist einfach brillant. Die Botschaft dessen, was sie einmal war, völlig zu dem herumzudrehen, was sie daraus machen wollen. Martin, der gleiche Redner postete einen Artikel erneut auf einer Facebook-Seite, in dem es im Grunde heißt, dass ich ein selbsternannter Referent bin. Im Grunde war alles falsch. Sie machten mich zu einem Professor an der Universität von Cape Town. Dabei war ich nicht an der Cape Town Universität, sondern Professor an der University of Western Cape. Aber dann sagten sie, dass ich ein selbsternannter Referent wäre und niemals von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten angestellt worden wäre und ich im Grunde ein Heretiker sei. Diese Aussagen sind ziemlich verblüffend. Tatsächlich sind sie verleumderisch. Ich wundere mich, ob Sie die Fakten gecheckt haben. Ich war sehr wohl 12 Jahre lang von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten als Evangelist eingestellt. Und das sind zwei unterschiedlichen Vereinigungen. Ich bin definitiv kein selbsternannter Vortragsredner in diesem Bereich. Und ich bin auch ein eingesegneter, vollberechtigter, regulärer Pastor der Siebenten-Tags-Adventisten. Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen bezogen. Das ist einfach unfassbar. Und dann noch die Sache mit dem Heretiker. Das ist ziemlich interessant.
Nun, in einer früheren Folge zeigten wir, dass Ellen White von der katholischen Kirche Heretikerin der Woche genannt wurde.
Also bin ich in guter Gesellschaft.
Ja, in guter Gesellschaft.
Ich bin froh, dass ich in so guter Gesellschaft bin. Dann wurde mir natürlich auch gesagt, dass ich wirklich dieses Freimaurerzeug unterlassen müsse, weil das nicht relevant war. Sie hatten also die Stellung der Übrigen umdefiniert. Und das sind die Organisationen, die die Welt evangelisieren sollen. Und zwar in einer völlig neuen Weise. Man ruft keine Menschen heraus. Man lässt sie, wo sie sind. Man sagt niemandem aus dem Islam, dass er herauskommen müsse. Nein, er hat ja schon alles. Alles, was er noch braucht, ist auch noch Jesus anzunehmen. Und dann passt es und wir sind zusammengeklebt, richtig? Und in jener Nacht, besser gesagt, jenen Nachmittag, musste ich heimfahren. Wir hängten also unseren Wohnwagen an, machten uns wieder auf den Weg. Eine Reise von fast 2000 Kilometer zurück nach Hause. Meine Frau sagte mir, nun, du neigst dazu, immer weiter zu fahren, bis du umfällst. Ich möchte das nicht. Würdest du mir etwas versprechen? Wenn wir jetzt losfahren und einen Stellplatz für ein Wohnmobil finden, einen Caravan Park, dass wir dann dorthin fahren und bitte vor Sonnenuntergang anhalten.
Stop before sunset.
Ich sagte, sicher, ich mache das. Ich werde das machen. Wir werden nicht mit diesem Ding hinten am Auto die Nacht durchfahren. Und wir werden anhalten. Ich sagte ihr, schau noch einmal im Internet, wo diese Parks sind und in welchen Ortschaften. Wir kamen etwa um 14 Uhr weg und ich wollte noch mindestens 4 Stunden fahren, damit wir schon einmal einen guten Vorsprung bekamen. Schließlich kamen wir in das erste Städtchen. Es war noch nicht dunkel, es war ungefähr 4 Uhr und sie sagte, lass uns diesen Stellplatz suchen.
And she says, let's look for the rest camp.
Wir suchten ihn also auf der Karte, fuhren los, gaben die Adresse ins GPS ein, kamen dorthin und es gab ihn nicht mehr. Er war weg. Wir fahren herum. Nein, er war nicht umgezogen, er ist weg. Der Ort hat keinen mehr. Okay, wie weit ist es bis zur nächsten passenden Ortschaft? 100 Kilometer? Okay, dann los. Und wir fuhren so weiter. Während der Fahrt unterhielten wir uns über diese dreistündige Diskussion. Wir waren sprachlos wegen der Dinge, die wir gehört hatten und wie diese Leute denken. Und endlich kommen wir zur nächsten Stadt. Dort sollte auch ein Caravan Park sein. Der war auch weg. Es gab ihn nicht mehr. Meine Frau regte sich ein bisschen auf. Aber was konnte ich machen, wenn es doch keinen gab? Ich sagte, okay, dann versuchen wir doch unser Glück beim nächsten, bevor die Sonne völlig untergeht. Um 7 war Sonnenuntergang, etwa um diese Zeit. Wir fuhren also zur nächsten Stadt, wieder 80 oder 90 Kilometer weiter. Auch dieser Platz existierte nicht mehr. Weißt du, Südafrika hatte so viele Veränderungen durchgemacht. Das waren so unruhige Zeiten und mit so vielen Bankrotten. Und es gab sie einfach nicht mehr. Auch die Orte hatten sich völlig verändert. Wir fuhren einfach weiter und konnten immer noch nichts finden. Als wir schließlich in das letzte kleine Städtchen kamen, war es schon 11 Uhr geworden. Und nun ja, es war nicht mein Fehler. Ich hatte wirklich versucht, einen Platz zu finden. Aber offenbar war es schon mein Fehler. Nein, es war nicht mein Fehler. Es war eine göttliche Verabredung. Wir kamen also in dieses Städtchen und fragten uns, wo dieser Platz war. Und gleich am Eingang befand sich ein Schild, darauf stand RV Park. Es stand auch eine Telefonnummer dabei, aber es war jetzt 11 Uhr nachts. Ich sagte, lass uns dort anrufen. Meine Frau sagte, um diese Zeit in der Nacht kannst du nicht anrufen. Ich sagte, ich kann schon, ich habe keine andere Wahl, ich muss ja dorthin fahren. Also rief ich dort an. Ein Mann hob ab und sagte, ja, sicher, der Park hat offen, aber er ist sehr klein. Er hatte nur 3 Stellplätze. Aber es war niemand da, sagte er. Kommt vorbei, wir machen auf. Aber er klang nicht mehr ganz nüchtern. Jedenfalls kamen wir dort an. Es war ein Hotel, das noch Stellplätze dabei hatte. Er sperrte auf, wir fuhren hinein. Er erhob seine Stimme. Er war der Manager oder der Besitzer des Hotels und der Stellplätze. Und offensichtlich war er an der Bar gewesen und hatte ein paar getrunken. Wir stiegen aus und ich sagte, wir wollen früher morgen weiter. Kann ich schon vorher zahlen? Also zahlte ich und er schaute mich immer wieder ganz seltsam an. Und er sagte zu mir, du bist Walter Veit. Und ich sagte, oh, woher kennst du mich? Er sagte, ich habe deine DVDs angesehen. Dann blies er mir den Marsch. Und seine Zunge war sehr gelöst und er war sehr ärgerlich über mich. Er wollte einen Streit mit mir vorm Zaun brechen. Und dann sagte er zu mir, ich bin der Großmeister der Loge für den ganzen Distrikt. Dann zählte er all die Städte auf, deren Großmeister er war. Ich bin ein 33-Grad-Freimaurer und du bist total verrückt. Seine Zunge war sehr gelöst. Normalerweise würde er solche Dinge wohl nicht sagen. Ich sagte ihm, gut, du hast offensichtlich eine abweichende Meinung zu dieser Sache. Ich bin wirklich müde, es ist spät in der Nacht und ich muss morgen frühzeitig weiterfahren. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit, das auszudiskutieren. Ich drehte mich schon um und wollte weggehen, als er mich fast schon packte und dann gegen Jesus ausrastete.
Against Jesus.
Und das packte meine Aufmerksamkeit. Er war außer sich. Jesus ist nicht der Sohn Gottes, er ist nicht Gott. Ihr Christen liegt total falsch. Lucifer ist der wahre Sohn Gottes. Und machte so weiter. Alles, was wir sowieso vom Freimaurertum wissen. Aber dann sagt er etwas sehr Interessantes. Und wir machen es zu unserer Arbeit, dass die ganze Welt das weiß. Und wir haben an alle protestantischen Prediger den Koran verteilt. Denn der Koran bestätigt, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, noch dass er Gott ist. Und das ist die Wahrheit.
Neither is he God. That is the truth.
Ich sagte, du kannst gern glauben, was du willst. Danke, aber ich gehe jetzt zu Bett. So ging ich hinein, machte die Tür zu und er ging. Ich fand es interessant, dass genau die Dinge, derer sie mich beschuldigten, doch von diesem Mann im Negativen bestätigt wurden.
Ganz genau.
Er sagte genau das Gegenteil von dem, was sie die ganze Zeit sagten. Und ich begriff, du darfst nicht aufhören, in diesem Namen zu predigen. Und du darfst nicht aufhören zu predigen. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Theologie zu einer des kollektiven Klebstoffs verkommt, wobei Gott doch sagt, kommt heraus und sondert euch ab. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und wenn wir an der Bibel und den Zeugnissen festhalten, dann werden wir verstehen, was die Rolle der Übrigen ist. Nicht, dass wir so wunderbar sind.
Nein.
Aber wir sind eine Bewegung, die der Menschheit eine entscheidende Botschaft bringen soll. Doch wenn wir nicht auf biblischer Basis und auf der des Geistes der Weissagung zusammenfinden, werden wir gespaltet werden. Nur weil einige dieser Theologen Dekanen sind und Theologen an unseren größten Hochschulen und Universitäten, wenn sie anfangen, eine andere Botschaft zu verkündigen als die der Bibel und des Geistes der Weissagung oder die vom ursprünglichen Verständnis des Protestantismus abweicht, wenn sie anfangen, eine Botschaft zu verkündigen, die dem widerspricht, stimmen sie nicht mit Gottes Wort überein. Und genau wie die Jünger einfach nicht auf das hörten, was der Hohe Rat ihnen zu sagen hatte, werden wir nicht darauf hören können, wenn sie uns sagen, hört auf, diese Botschaft zu predigen.
Das ist keine populäre Botschaft.
Nein.
Und du wirst auch nicht populär werden, wenn du sie verkündest.
Nein. Nun, Martin, wenn wir nur an der Bibel und dem Geist der Weissagung festhalten, können wir eine einige Kirche sein, die mit einer Stimme spricht.
Und dann können wir zusammenstehen gegen all die Beschuldigungen und was die Welt uns alles an den Kopf werfen mag.
Richtig. Ich war nach einigen unserer letzten Folgen von WhatsApp Prof sehr ermutigt, weil wir so viel Post erhielten. Du weißt selbst, dass wir eine Menge Post erhielten. Es war sehr ermutigend, mit einem Arzt, der in Loma Linda ausgebildet wurde, zu sprechen. Er teilte mir einige sehr interessante Ideen mit. Bei einem, was er mir schrieb, ging es um Daniel. Er sagte, ich möchte es vorlesen, beim ersten Test, den Daniel mit seinen Freunden durchmachte, ging es um die Mäßigkeit, und das war im Grunde für die damalige Kirche. Denn man hatte ungefähr 800 Menschen in Gefangenschaft geführt. Und Daniel und seine Freunde waren die einzigen, die für das Richtige einstanden. Sie sagten, wir werden uns nicht mit den Speisen von des Königs Tisch verunreinigen. Und das stand im Einklang mit der Schrift. Sogar Salomon sagte, wenn du am Tisch des Königs sitzt, dann setze ein Messer an deine Kehle, was diese Delikatessen betrifft, nicht wahr? Der erste Test war also ein Test für Gottes Volk.
Ja.
Und es ist ein sehr armseliges Größenverhältnis, was wir hier sehen. Vier von ihnen.
Es ist wichtig, dass man es in der Bibel und im Geist der Weissagung lesen kann.
Richtig.
Vor allem im Buch Propheten und Könige. Vielleicht ist es vielen nicht geläufig, aber dort steht, dass sie in diesen 10 Tagen mit ihresgleichen verglichen wurden, nicht mit den Babyloniern.
Richtig.
Not to the Babylonians. Correct. They were compared.
Sie wurden mit ihren Landsleuten verglichen, die auch in dieser Gefangenschaft verschleppt worden waren. Dieser erste Test ging über die Gesundheitsbotschaft. Und 4 von ihnen standen für die Wahrheit, richtig? Also, das war ein Test innerhalb der Gemeinde. Ich denke, damit hat er einen ausgezeichneten Punkt angeschnitten. Ein Test für die Kirche. Der nächste Test ging um Anbetung. Also beim zweiten Test ging es um Anbetung und das umfasste die ganze Nation. Denn jeder musste sich vor diesem Standbild niederwerfen. Wie viele knieten nicht nieder? Daniel war dabei nicht anwesend. Er war zu dieser Zeit in einer anderen Provinz. Nur seine 3 Freunde weigerten sich niederzufallen. Martin, das ist ein ärmlicher Anteil. Was taten alle anderen, die auch verschleppt worden waren? Wurden sie auch ins Feuer geworfen?
Nein, also fielen sie nieder.
Sie knieten sich hin.
Und wo hatte es angefangen?
Es fing mit der Mäßigkeit an. Der erste Test ist ein Test zur Gesundheitsbotschaft. Der zweite Test wird ein Test zur Anbetung sein. Wir sprachen schon ein wenig über COP 26. Wie du sicher weißt, Martin, steht COP für Conference of the Parties, Konferenz der Vertragspartner. Das sind die Vertragspartner, die das Klimaabkommen unterzeichnet haben. Das fand 2015 statt, als Laudato Si herauskam. Nächstes Jahr, 2022, wird das 7. Jahr seit dieser Unterzeichnung sein. Zwischenzeitlich hatte Donald Trump die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen herausgenommen. Und Joe Biden schloss sich dem Abkommen wieder an. Wir besprachen schon, was bei COP 26 geschehen würde, oder? Und die Grundlage dieser Diskussion würde laut John Kerry im Grunde Laudato Si sein, richtig? Ich wundere mich, ob wir COP 26 auch umbenennen könnten als Konferenz des Papstes.
Ich denke nicht, dass das zu weit hergeholt ist. Denn alle Führungspersönlichkeiten, ob jetzt aus der Welt der Politik oder der Religion, sind zu ihm gegangen, für das Geistliche und, wenn man so will, für ihre Marschbefehle.
Richtig, sie trafen sich alle vorher im Vatikan und dann ging es dorthin. Der Papst ist ohne Zweifel der Hauptsprecher. Also, ich denke, dass wir es schon die Konferenz des Papstes nennen können, diesen COP 26. Auf Englisch könnte COP auch für Ende der Gnadenzeit stehen. Jetzt strapazieren wir es schon ein bisschen. Aber wenn sie zu einer Einigung kommen sollten, dass es notwendig ist, die Welt an einem Tag in der Woche herunterzufahren, um den Planeten zu retten, dann können wir die Anfänge interessanter Dinge sehen, die zu einem lauten Ruf führen könnten, der dann zum Ende der Gnadenzeit führen könnte, richtig? Martin, ist diese Debatte wichtig, ob wir glauben, was die Zeugnisse zu sagen haben? Ob wir glauben, dass sie völlig mit der Schrift übereinstimmen? Muss diese Debatte noch vor dem Ende der Gnadenzeit stattfinden?
Ja, es könnte die wichtigste Entscheidung im Leben sein.
Richtig. Aber es wird Stimmen geben, die sagen, dass das, was wir verkünden, spalterisch ist. Und das Papsttum hat direkt gesagt, dass die Evangelisten, die Netzwerke nutzen, um die Botschaft zu predigen, gestoppt werden müssen. Und auch, dass dieses Missionieren aufhören müsste. Wir sahen, dass diese Haltung in den Rängen unserer eigenen Denominationen hereingekrochen und von Menschen in hohen Positionen vertreten wird. Ich habe das persönlich erlebt. Ich denke mir das nicht aus. Martin, ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Laufe der Jahre meinen Ton geändert hätte. Ich glaube das, was im großen Kampf gesagt wird. Es ist eines, sich mit Worten zum großen Kampf zu bekennen und ein anderes, es auch zu glauben. Warum ist es so, wenn dieses Buch von Laien in größeren Mengen verteilt wird, dass es immer eine menschliche Stimme gibt, die deshalb aufschreit?
Ich weiß es nicht, denn jedes Mal, wenn man dieses Buch verteilt, hat man Leute, die aus Babylon herauskommen.
Das steht fest. Es muss wie die fallenden Herbstblätter verteilt werden. Wenn es zu einer Sichtung führt, dann werden wir ein Volk mit einer einigen Stimme haben. Also, Martin, was wird bei diesem Ereignis geschehen, wenn wir die Sichtung nennen? Diese Wahrheiten müssen diskutiert werden. Entscheidungen müssen von den Leuten getroffen werden, ob sie mit diesem »Geht aus ihr heraus, mein Volk« mitgehen oder ob sie mit diesem »Lasst uns alles zusammenkleben« zu dieser kollektiven Einheit mitgehen wollen. Das sind doch zwei verschiedene Evangelien, oder?
Ja.
Lass uns noch ein paar Aussagen aus dem Geist der Weissagung lesen. Und dann wollen wir zum Schluss kommen. Die Wahrheit, die gegenwärtige Wahrheit, für diese Zeit soll in Verbindung mit den Prinzipien der Gesundheitsreform geglaubt werden und es soll danach gehandelt werden. Genau das geschah mit Daniel. Und Daniel wurde für unsere Zeit geschrieben. Die Sanitarien, die errichtet werden sollen, sollen eng und untrennbar mit dem Evangelium verbunden werden. Der Herr hat mich angewiesen, dass das Evangelium vorangetragen werden soll, und das Evangelium beinhaltet die Gesundheitsbotschaft in allen ihren Phasen. Unser Werk soll die Welt erleuchten, denn sie ist blind für die Schachzüge, die stattfinden, und das soll den Weg für die Plagen vorbereiten, die mit Gottes Erlaubnis über die Welt kommen werden. Gottes treue Wächter müssen die Warnung aussprechen. Das sind unsere Marschbefehle.
So ist es.
Viele werden uns sagen, das zu unterlassen. Viele werden uns drohen. Und es wird viele Diskussionen geben, wie man diese Bewegung zum Schweigen bringen kann. Wenn es von Gott ist, kann es nicht aufgehalten werden. Wenn es von Menschen ist, wird es zunichte gemacht werden. Und dann kommt die Sichtung. Das große Sichten hat begonnen. Und alle, die nicht willig sind, einen entschiedenen Standpunkt für die Wahrheit einzunehmen und für Gott und sein Werk Opfer zu bringen, werden ausgesichtet werden. Der Engel sagte, glaubst du, dass jemand zum Opferbringen gezwungen wird? Nein. Nein, es muss ein freiwilliges Opfer sein. Jede Form von Zwang oder Nötigung ist nicht von Gott. Was treibt uns dazu, verkündigen zu wollen? Gott ist ein Feuer und kann nicht schweigsam bleiben.
Definitiv.
Es wird alles kosten, das Feld zu erkaufen. Ich rief zu Gott, sein Volk zu schonen, von welchem manche schwach und am Sterben waren. Dann sah ich, dass die Gerichte des Allmächtigen schnell kamen, und ich bat den Engel selbst zum Volke zu reden, aber er sagte, alle Donner und Blitze vom Sinal werden diejenigen nicht bewegen, die sich nicht von den klaren Wahrheiten des Wortes Gottes bewegen lassen, noch könnte die Botschaft eines Engels sie erwecken. Manche Menschen sind in ihrem Denken so verhärtet. Korah, Dathan, Abiram. Alle Beweise der Welt verändern sie nicht.
Stimmt.
Sogar als Gott selbst eingriff, nichts.
Auch die anderen Beispiele aus der Bibel, die wir hatten, bei Petrus, als sie sogar sagten, sie könnten es nicht leugnen, aber sie schlugen sie immer noch und warfen sie hinaus.
Es ist erstaunlich. Ich fragte nach der Bedeutung des Sichtens, das ich gesehen hatte, und es wurde mir gezeigt, dass es durch das bestimmte Zeugnis eines wahren Zeugen an die Gemeinde zu Laodicea hervorgerufen sei. Das heißt also, dass der wahre Zeuge den Laodiceern sagen wird,
der Kirche,
genau sagen wird, wo sie nicht mit der Bibel und dem Geist der Weissagung übereinstimmt.
So ist es. Und das sind keine sanften Worte, die weich im Ohr klingen,
Nein.
Du musst dich verändern.
Was sagen die Leute damals, als Korah, Datan und Abiram vom Erdboden verschluckt wurden?
Euer Fehler.
Sie dachten, diese würde eine neue, eine bessere Ordnung herbeibringen. Nicht mehr, du musst dieses tun und musst jenes tun. Das ist das gleiche Denken wie das des Papstes. Dies wird einen Einfluss auf das Herz desjenigen ausüben, der es annimmt, und ihn dahin bringen, das Ziel hochzusetzen und die genaue Wahrheit zu verkündigen. Einige werden dies bestimmte Ziel nicht ertragen. Sie werden sich demselben widersetzen, und dies wird das Sichten unter dem Volke Gottes hervorrufen. Martin, ich denke, dass wir hier angekommen sind.
Ich denke, dass sich das immer mehr zuspitzt. Und der letzte Akt wird beginnen, wenn es anfängt, dass diese Gesetze zu Sonntag und Sabbat umgesetzt werden.
Ganz genau. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich jemals ein Gespräch wie dieses führen müsste. Ich hatte immer die Hoffnung, dass es nicht dazu kommen würde. Aber das war natürlich vergeblich, weil die Bibel und der Geist der Weissagung mir sagen, dass es eine Sichtung geben wird. Also Hesekiel ist ziemlich eindeutig, was die Natur der Sichtung betrifft und wie drastisch es sein wird.
Ist es nicht Hesekiel, der uns von etwa 25 berichtet, die ihren Rücken zum Tempel wandten?
Ja. Und was machen sie? Sie beteten die Sonne an. Ich finde es interessant, dass es heißt, etwa 25 Älteste, die ihren Rücken zum Tempel kehrten. Lass uns nicht in die Details davon gehen, aber da tauchen doch einige sehr interessante Gedanken auf, wenn man das liest. Hier ist noch ein anderes Zitat. Gott lässt nicht mit sich umspringen. Gerade in einer Zeit des Konflikts sollte man die wahren Farben in der Brise wehen lassen. Gerade dann müssen die Fahnenträger feststehen und ihre wahre Position bekannt werden lassen. Gerade dann wird das Wissen und Geschick jedes wahren Kämpfers für das Recht geprüft werden. Drückeberger können nie die Lorbeeren des Sieges tragen. Wenn wir sehen, wie diese Dinge geschehen, werden wir ermahnt, unsere Stimmen wie Posaunen zu erheben.
So ist es.
Wir können nicht still bleiben, wenn es nicht mit der Bibel und dem Geist der Weissagung übereinstimmt. Dann sollten wir nichts damit zu tun haben. Und wenn es damit übereinstimmt und wir es annehmen, dann werden wir mit einer Stimme sprechen. Jene, die aufrichtig und loyal sind, werden die Tatsache nicht verbergen, sondern Herz und Kraft in das Werk stecken und alles, was sie haben, in diesem Kampf riskieren, egal welche Wendung die Schlacht nehmen mag. Gott ist ein Gott, der die Sünde hasst. Und jene, die den Sünder ermutigen, indem sie sagen, es ist gut mit dir, wird Gott verfluchen. Genau das geschah bei der Rebellion von Korah. Mensch, Martin, das waren 250 Fürsten, die in diese Rebellion verwickelt waren. Namhafte Männer. Wenn wir zum Buch Daniel zurückkehren, standen da nur 4 für die Gesundheitsbotschaft ein.
Und das waren auch Fürstensöhne aus Israel.
Ja. Insgesamt gab es 800 von ihnen. 4 hoben sich ab und 3 fielen nicht nieder. Das ist eine unglaubliche Statistik. Kolosser 2, Abvers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht an ihm, dass das Haupt der Herrschaft und Gewalt ist. Und dann aus dem Leben Jesu. Die Gemeinde ist auf Christus, wörtlich, als ihrer Grundlage gebaut. Sie soll ihm als dem Haupt gehorchen. Sie soll sich auch nicht auf Menschen verlassen oder von Menschen beherrscht werden. Viele meinen, dass eine Vertrauenseinstellung in der Gemeinde ihnen das Recht gibt, anderen vorzuschreiben, was sie glauben und was sie tun sollen. Sie haben mir das so wortreich erklärt. Sie sagten mir, was ihre Position war und was meine Aufgabe wäre, nämlich Gehorsam gegenüber ihren Vorschriften. Im Widerspruch zur Bibel und dem Geist der Weissagung. Niemals. Aber Gott anerkennt solchen Anspruch nicht, denn der Heiland sagt, ihr aber seid alle Brüder. Auf kein sterbliches Wesen können wir uns als Führer verlassen. Möge Gott uns den Mut geben, Möge Gott uns die Weisheit geben, diese Worte zu verstehen. Es genügt nicht, nur ein Kopfwissen zu haben.
Nein.
Wir müssen es verinnerlichen. Wir müssen das Fleisch essen und das Blut des Sohnes Gottes trinken.
Wenn eines dieser beiden Bücher dir sagt, mach dieses nicht oder mach jenes, dann nimm es an.
Nicht aus Furcht heraus,
nein,
nicht aus Angst heraus, sondern weil du den Sachverhalt verstehst.
Und weil du es tun willst. Du willst dich verändern. Du willst so sein, wie Gott dich haben will.
Ich kann das Reich Gottes nicht mehr abwarten. Und auf der einen Seite macht es mich traurig, weil ich sehe, was mit der Kirche geschieht. Aber ich möchte auch fast schon jubeln, weil ich weiß, dass das Ende nahe ist und dass dieses Leid und Elend auf dieser Welt endlich zu einem Ende kommt. Ich sehe so viele Menschen, die so niedergeschlagen sind. Wir müssen doch Trost zusprechen und Menschen aufrichten. Wir müssen ihnen doch Hoffnung geben. Aber ihnen eine falsche Hoffnung zu vermitteln, ist etwas, was Gott nicht tolerieren wird.
Es ist so gefährlich, wenn Gott, wenn Jesus schon auf dem Weg ist, jemanden zu sagen, nein, es kann sich vielleicht noch eine Weile hinziehen. Macht das nicht.
Nein, lasst uns unbeirrt das Evangelium verkünden. Kommen wir beten. Himmlischer Vater, der Konflikt tobt. Neue Ideologien nehmen den Platz der alten ein. Es gibt Verfechter, die ihre neuen Ideologien aufzwingen wollen. Hilf uns, dass wir an einen So spricht der Herr festklammern. Im Namen Jesu, Amen.
Amen.